Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Spirituelles Geldbewusstsein. Hier erfahrt ihr, wie ihr Geld zu einer tragenden und unterstützenden und befreienden Kraft macht. Heute habe ich eine sehr, sehr interessante Frau zu Gast, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und ich bin so froh, ich freue mich so sehr, dass du zugesagt hast, liebe Shifu Simplicity.
Ja, hallo, liebe Antonia. Vielen Dank für die Einladung zu diesem inspirierenden Kongress.
Ja, hallo, liebe Shifu. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns in Taiwan in den Tempeln kennengelernt. Und erklär uns doch mal, was Shifu Simplicity eigentlich bedeutet.
Ja, ich bin buddhistische Nonne und als Nonne bekommen wir während unserer Ordination von unserem Lehrer einen sogenannten buddhistischen Namen. Und ich bin erst bei Thich Nhat Hanh ordiniert und habe einen vietnamesischen Namen bekommen, der hieß Do Nhiem und übersetzt heißt das Simplicity. Und Shifu ist die Anrede für buddhistische Mönche und Nonnen in der chinesischen Tradition. Das ist eine Form von Höflichkeit, die Mönche und Nonnen immer mit ihrer jeweiligen Anrede anzusprechen.
Ja, du hast ja ein wahnsinnig interessantes Leben geführt und führst es immer noch. Wenn ich so auf dein Leben schaue, ich spüre so eine unglaubliche Kraft und so ein starkes Geführtsein. Du warst ja ursprünglich Ärztin und dann hast du das fallen lassen oder und bist dann zu Thich Nhat Hanh gegangen. Magst du uns ganz kurz erzählen, wie dein Lebenslauf war, bis du zu einer chinesisch-buddhistischen Nonne geworden bist?
Ja, ganz kurz. Also im Studium habe ich schon Chinesisch gelernt und darüber habe ich mich informiert über Buddhismus, ein Buch gelesen, einfache Einführung über Buddhas Leben und das hat mich spontan so inspiriert, dass ich spontan dachte, wenn ich zu Buddhas Zeiten gelebt hätte, würde ich jetzt Nonne werden. Aber der zweite Gedanke war halt, naja, schon 2500 Jahre vorbei. Und das hat aber mein Interesse geweckt. Und dann habe ich als nächstes angefangen, mich mit der chinesischen Chan-Tradition des Buddhismus zu beschäftigen. Und mich hat einfach sehr inspiriert, dass die großen Meister eine Weisheit gefunden haben durch die Meditation, die jenseits von Worten, jenseits von Konzepten, jenseits von Emotionen liegt. Und das ist ein ganz neuer Zugang zum Leben und auch zu einem selber. Und das hat mich fasziniert.
Ja, das ist doch unglaublich. Aber dass du dann auch den Schritt gegangen bist, diesen Mut, du hattest fast ja schon eine fertig ausgebildete Ärztin und als das, da spüre ich ja auch schon dieses Service an der Menschheit, war ja als Ärztin wahrscheinlich auch schon gegeben. Aber dass du das dann einfach einen Cut machst und dann gehst du, das war wahrscheinlich nach Frankreich, zu Thich Nhat Hanh in den, seine Community. Ist das,
Genau.
Wie hast du diesen Cut geschafft?
Naja, die Motivation, Nonne zu werden, ist einfach über die Jahre mit meiner beginnenden Praxis des Buddhismus immer stärker geworden. Und hat eine große Priorität in meinem Leben eingenommen. Also einfach diese Wahrheit zu finden, diese absolute Ebene selber zu entdecken und auch einen Weg zu finden, wie man sich selber und Menschen helfen kann, aus jeglichem Leiden des Lebens herauszukommen. Und als Ärztin kann man halt sich nur um das physische Leiden der Menschen kümmern. Und im Buddhismus geht es halt viel weiter. Und da habe ich gemerkt, wenn ich anderen helfen möchte, muss ich erst an meinem eigenen Geist arbeiten und muss wieder von vorne anfangen, diesen Weg überhaupt erstmal zu lernen. Und dazu braucht man einen Lehrer und wenn es möglich ist, auch eine Gemeinschaft, die eben so praktiziert. Und ja, dann fiel es mir eigentlich sehr leicht, das alles hinter mir zu lassen, obwohl mir der Beruf auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat. Aber man kann eben nicht alles haben.
Ja, und du warst ja viele Jahre in der Community von Thich Nhat Hanh. Du warst auch sehr nah an ihm dran. Was hat dir das gebracht? Für was steht Thich Nhat Hanh für dich? Was bedeutet er für dich?
Also, mein Ordinationslehrer ist der ehrwürdige Thich Nhat Hanh und er ist wirklich ein ganz besonderer Mönch, der besonders bekannt auch ist für seine Lehren der Achtsamkeit im Alltag und auch für großes Mitgefühl. Also, das hat er wirklich auch selber verkörpert, wenn man ihn so erlebt hat oder mit ihm zusammen war, und da habe ich natürlich auch viel gelernt. Und dann ging es auch noch um Harmonie in der Gemeinschaft, in einer buddhistischen Gemeinschaft, und das war auch ein Schwerpunkt.
Und du fühltest dich direkt zum Buddhismus hingezogen und du bist dem Buddhismus treu geblieben. Du hattest nie das Gefühl, dass du in irgendeine andere spirituelle Linie hineinschnuppern willst. Das war für dich immer ganz klar, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war und bin sehr erfüllt mit meiner spirituellen Richtung im Buddhismus. Ich habe mich nur dann mehr dem Chan-Buddhismus, also dem chinesischen Buddhismus, zugehörig gefühlt. Und deshalb bin ich dann auch gewechselt von Plum Village in das Kloster Zhongtai nach Taiwan zu einem dort sehr bekannten Meister, Meister Weijie. Und da habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt und habe noch mal eben sehr viel Neues gelernt.
Ja, das ist ja ein sehr berühmter, großer Meister im chinesischen Buddhismus, der ist in Taiwan sehr bekannt. Er ist inzwischen verstorben, du hast ihn noch persönlich erlebt und seine Teachings empfangen. Kannst du uns beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man in der Nähe von so einem großen Meister ist?
Ja, man hat wirklich das Gefühl, dass der Meister eben aus eigener Erfahrung spricht, dass er wirklich die Dinge, von denen, die er lehrt, die auch Buddha lehrt, selber verwirklicht hat. Und das merkt man einfach, während er spricht, aber auch in seiner Gegenwart. Er hat eine sehr starke Ausstrahlung, großes Mitgefühl und sehr tiefe Weisheit, die eben auch über das Konzeptuelle hinweggeht. Und da habe ich sehr viel gelernt, wie unser Geist funktioniert, aber auch die Grundlagen des Buddhismus, zum Beispiel das Prinzip von Ursache und Wirkung und Karma und wie das mit unserem eigenen Geist zusammenhängt und wie wir das für uns nutzen können.
Ja, ich muss jetzt eine lustige Geschichte erzählen, weil ich habe ja diesen Meister auch persönlich noch kennenlernen dürfen. Das ist ja schon viele Jahre, ist das schon her. Und da waren wir eingeladen bei ihm zu einem Festessen. Und ich saß also mit ihm an einer großen Tafel mit mindestens 30 Personen. Und ich kann mich noch erinnern, dieser lebendige und scharfe Blick, aber gleichzeitig so weich und liebevoll, und er schaute so ganz sanft in die Runde, und man hatte Gefühl, dem entgeht nichts. Ich wollte mich am liebsten verstecken. Der sieht alle meine Sünden. Ja, das war unglaublich. Ich fühlte mich so durchleuchtet von ihm. Das war unglaublich.
Das stimmt. Aber trotzdem durch das große Mitgefühl hatte man eben einfach Respekt, aber man hatte keine Angst vor ihm, trotz dieser enormen geistigen Fähigkeiten.
Ja, wirklich enorme geistige Fähigkeit. Solche Augen habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen, muss ich wirklich sagen. Unglaublich. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich kam von einem Meditationsretreat zurück und da war eine junge Dame, die hat sich um mich gekümmert. Das war hoch oben in den Bergen in Taiwan und ganz abgelegen. Und sagte: Du musst unbedingt die Shifu kennenlernen. Und ja, wer ist das? Und dann war sie schon an ihrem Handy und hat schon dich angerufen und hat schon das Handy zu mir rüber. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja, wer bist denn du? Und wer bist denn du? Und dann, ja, wir müssen uns mal kennenlernen. Und dann kam ich ja zu dir in die Retreats, in deine Tempel. Das ist unvergessliches Erlebnis gewesen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns da in Taiwan kennengelernt haben, in dem Kloster Lingqun in den Bergen, wo ich dann noch einige Jahre gelebt habe.
Du hast ja ganz großartigen Service für die Ausländer geleistet. Du sprichst ja perfekt Chinesisch. Du hast ja viele Jahre auf Chinesisch den chinesischen Buddhismus studiert. Und dann hast du uns Ausländer eingeladen und wir durften dann bei diesen rein chinesischen Meetings dabei sein, diese buddhistischen Zeremonien. Und du hast für uns simultan übersetzt. Und da ist so viel Weisheit für mich rübergekommen, da kann ich mich bis heute noch daran erinnern.
Ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht, diese Simultanübersetzung. Und es war mir eben ein Anliegen, diesen Schatz von Weisheit des Buddhismus dort im Kloster Zhongtai also auch weiterzugeben an Westler. Denn Materialien auf Englisch gab es damals kaum. Und ja, dann war die Übersetzung eben eine gute Möglichkeit. Und das war auch meine Motivation, dann das Kloster in Taiwan zu verlassen, was mich ja weiterhin sehr inspiriert. Aber ich wollte eben hier im Westen, in Deutschland, Menschen erreichen und diesen Schatz mit Leuten teilen. Und deswegen bin ich 2018 aus der Gemeinschaft formell ausgetreten. Also das bedeutet, dass ich keinerlei finanzielle und auch keinerlei spirituelle Unterstützung der Gemeinschaft mehr erhalte und war dann selbstständig und auch mittellos und hatte den Plan, hier in Deutschland, in Berlin, ein Meditationszentrum zu gründen.
Also das ist wieder mal typisch Simplicity. Das ist unglaublich, wie du deinen Weg gehst, ja? Ohne Unterstützung. Du hast ja in gewisser Weise den Tempel dann in China auch wieder hinter dir gelassen und sagst, ich folge jetzt meinem Weg. Ich habe das ja alles mitgekriegt. Ich habe dich maßlos bewundert und du bist ja tatsächlich, unser Kongress ist ja Wohlbefinden und Reichtum. Das heißt materielle und geistige, ja, Fülle, Reichtum, Überfluss, das verkörperst du so stark. Du kommst ja aus der reinen Spiritualität und dann gehst du nach Berlin und machst es da zur Materie. Ich weiß noch, du hast dann da eine Bäckerei gefunden, eine alte, verlassene, und hast da dein Zentrum draus gemacht. Magst du uns das mal erzählen, wie du das geschafft hast?
Ja, das, also dieses Thema eben hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja, wenn der Geist und die Motivation rein ist und man das eben nicht nur macht, um seine eigenen materiellen Wünsche für sich persönlich zu befriedigen, sondern eben mit der heilsamen Energie, dass man anderen helfen möchte, dann ist wirklich vieles möglich. Der Geist ist zu allem fähig. Und das hat mein Meister uns auch so vorgelebt. Dieses riesige Kloster Zhongtai, was viele Millionen gekostet hat im Neubau, das ist aus dem Nichts entstanden. Der Meister hatte nichts und hat aber kontinuierlich daran gearbeitet, hat dieses heilsame Ziel mit einer Klarheit verfolgt und dann auch konsequent. Und dann kamen einfach die Spenden. Und dazu gehört natürlich sehr viel Vertrauen. Und das habe ich mir ein kleines Stückchen, ganz winziges Prozent von unserem Meister einfach abgeguckt und hatte Vertrauen, dass es schon laufen wird. Und von Taiwan aus habe ich dann eben im Internet nach Immobilien gesucht und habe diese Bäckerei in Berlin gefunden. Und meine Eltern sind in Berlin vor Ort und haben sich das dann angeguckt und auch noch andere Objekte. Und das war preislich, sage ich mal, möglich oder im Vergleich zu anderen Sachen, die wir angeguckt haben. Und dann habe ich gesagt, naja, das machen wir einfach. Und dann im Weiteren, nachdem ich dann aus der Gemeinschaft Zhong Tai ausgetreten war, habe ich dann in Taiwan noch weiter Spenden gesammelt und das lief auch ganz natürlich. Ich kannte ja kaum jemanden außerhalb des Klosters. Aber es läuft einfach. Man lernt Menschen kennen, führt Gespräche. Ich habe mein Projekt vorgestellt und konnte damit einfach einige Menschen begeistern, dass ich den Buddhismus und den Chan-Buddhismus in Deutschland verbreiten möchte. Und die haben mich wieder ihren Bekannten vorgestellt. Und so sind dann schon in Taiwan Spenden zusammengekommen, dass ich hier einen Start machen konnte und in Deutschland nicht ganz mit leeren Händen ankam.
Ja, der chinesische Chan-Buddhismus ist ja was ganz Besonderes. Also in Deutschland würde man eher einen japanischen Zen-Buddhismus noch vorfinden, aber den chinesischen, Entschuldigung, das ist ein schweres Wort, den chinesischen Chan-Buddhismus, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass das viele Menschen zu schätzen wissen. Worauf läuft das denn hinaus, dieser Chan-Buddhismus?
Naja, Zen, also der japanische Zen ist quasi eine Weiterentwicklung von dem Ursprung des Chan. Und da geht es im Wesentlichen um den Geist. Also, dass wir lernen, dass alle Dinge in unserem Geist entstehen und wir haben das Ziel, unsere wahre Natur, also einen wahren Geist, der hinter unserem denkenden Geist steht, direkt zu erfahren. Und trotzdem nutzt man sich die buddhistischen Hilfsmittel der Lehre, der Theorie, aber man wendet sie immer an auf den Geist und versucht dann eben über Meditation und auch Bewusstheit im Alltag diese spirituellen Durchbrüche zu erreichen. Ja, aber wenn man spricht, was erreichen zu wollen, ist das schon ein Wort wieder zu viel. Ja, es geht eben sehr viel in der natürlichen Praxis, in dem konsequenten Training des Geistes, keine wirren Gedanken zu haben oder sie zu vermindern, sich nicht ablenken zu lassen von Sinnesdingen und eben immer zurückzukommen zu dieser Frage, wer schaut hier das Video? Und dann diese Frage tief ergründen. Und damit geht es dann weiter. Und das ist natürlich nicht in ein, zwei Wochen zu erreichen, sondern das ist ein ganzes Lebenswerk, sich dieser Praxis zu widmen.
Ja, ich kriege das ja mit, wenn ich dich manchmal in Berlin besuche, was du ausströmst, ist und auch dein Meditationszentrum. Wie heißt das? Miaofa.
Genau, das heißt Miaofa-Zentrum, das bedeutet wunderbares Dharma. Dharma ist die Lehre oder auch auf Englisch Magic Dharma. Weil es schon, der Geist hat sowas Magic, kann man nur sagen. Wenn man wirklich daran anknüpfen kann, an diesen reinen Geist, unsere wahre Natur, dann merkt man, ja, das ist wirklich wie ein Wunder. Man kann alle Dinge manifestieren. Es ist möglich. Man braucht natürlich Klarheit und Reinheit. Und das hilft dann dabei, die richtigen Sachen zu manifestieren. Wenn der Geist wirr ist oder man von Begierde oder Ärger dominiert wird, dann manifestiert man auch Dinge. Aber die sind dann nicht unbedingt so, wie sie für uns dann angenehm sind.
Die dann auch meistens in irgendwelche großen Schwierigkeiten oder sogar Katastrophen führen.
Ja, das auch.
Ich höre dieses Wort ganz klar als Schlüsselwort, klarer Geist oder reiner Geist, Reinheit, Klarheit. Und dann sagst du, das ist unsere wahre Natur. Was ich raushöre, wenn wir unsere wahre Natur, den klaren, reinen Geist, wenn wir ihn den finden und schaffen, mit dem in Verbindung zu bleiben oder dieses sogar als Lebensweise, so wie du das machst, fast schon als Lifestyle lebst, dann ist die Frage der Manifestation, stellt sich schon fast gar nicht mehr. Also du hast aus der Bäckerei dieses wunderschöne, elegante, geschmackvolle Meditationszentrum gemacht. Und ich krieg das ja mit, wenn du Spenden kriegst. Du tust ja sogar, da gibt es doch so eine, wie heißt denn das, wenn man Essensreste abgibt an Obdachlose oder Leute, die kein Geld haben, du hast sogar, diese Essensreste nimmst du an und machst dann noch die köstlichsten Mahlzeiten draus. Ich kann mich erinnern, du hast mich mal zu einem Obstsalat eingeladen, den du aus solchen geschenkten Essensresten hergestellt hast. Das war einer der besten Obstsalate, die ich je gegessen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Du machst aus allem Reichtum.
Ja, das mit den Essensresten, das ist natürlich Essen, was noch in Ordnung ist und sind in dem Sinne keine Reste, sondern das ist das Prinzip von Foodsharing, dass man die Lebensmittel von den Betrieben, also von den Märkten oder Supermärkten, wenn sie übrig bleiben, dann noch verwertet, damit sie nicht wegkommen. Und das ist eben auch ein Prinzip, was eine heilsame Aktivität des Geistes ist, dass wir wertschätzen, was wir haben und dass wir nicht verschwenderisch leben. Das sind eben alles positive Seiten unseres Geistes. Und wenn wir die kultivieren, dann nach dem Prinzip von Karma, wenn man Großzügigkeit, Genügsamkeit, Bescheidenheit kultiviert, insbesondere Großzügigkeit, dann legt man wieder neue Ursachen dafür, dass wieder etwas zurückkommt. Und das erlebe ich hier auch ganz stark. Also anfangs des Zentrums haben hier die ersten Freiwilligen, die hier mitgemacht haben, sich sehr viele Sorgen gemacht, denn es gibt ja auch hohe monatliche Ausgaben, also Miete, Strom, Krankenversicherung, alles Mögliche. Das geht ja schon in viele 100 Euro beziehungsweise viele 1.000 Euro. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn du das hier nur auf Spendenbasis machst und die Leute werfen dann nur 2 Euro in die Box, wie soll das funktionieren? Aber das Wichtige ist das Vertrauen. Und ich hatte immer dieses Vertrauen. Ich habe mir gedacht, ja, wenn Leute nichts spenden, ist das auch okay. Ich bin nicht daran angehaftet, ob der Einzelne, der hierher kommt, wie viel der in die Box wirft oder überhaupt was reinwirft. Aber es wird sich schon irgendwie ausgehen. Und das hat es jetzt, besteht ja das Miaufa-Zentrum 6 Jahre. Und vor 2 Jahren habe ich noch das Kloster Wassermond in der Lausitz gegründet, ebenfalls auf Spendenbasis. Und das war eben auch nur möglich, weil Menschen auch größere Summen gespendet haben. Und wir sind offen und dann kommt es auch zurück. Wir sind großzügig, wir machen alle Angebote kostenlos und die Leute bringen was zurück. Und das ist das Vertrauen. Und eben die Reinheit, dass ich das nicht mache für mein eigenes privates Vergnügen. Ich nehme ja nicht die Spenden und fahre damit nach Mallorca oder gehe toll essen oder sonst was, sondern die Spenden fließen dann wieder in das Projekt, in das Zentrum und in das Kloster. Und jetzt leben hier mit mir 2 andere Nonnen. Also wir sind schon zu dritt und es wächst. Und das ist eine tolle Sache.
Wow. Was ich raushöre, Vertrauen ohne Anhaftung und zum Wohle aller.
Genau.
Toll.
Das sind die wichtigen Kernpunkte.
Und was dabei herauskommt, ist absolut faszinierend. Du hast jetzt du baust gerade wirklich ein großes Retreatzentrum auf. Also du hast das eine in Berlin und das andere an der Lausitz. Und jetzt kommen schon weitere Nonnen dazu. Das wird immer größer. Das ist einfach so faszinierend, wie du Spiritualität, wie sich das bei dir, wenn das durch deine Hände und durch deinen Geist fließt, wie das sich materialisiert. Und magst du uns ein bisschen von diesem Retreat-Zentrum auch erzählen an der Lausitz, das gerade im Aufbau ist? Wie hast du das alles geschafft? Und wo führt das hin? Und wie können wir uns vielleicht auch daran beteiligen?
Ja, das ist das Kloster Wassermond in der Nähe von Guben an der polnischen Grenze. Und ja, das ist so entstanden, dass hier in den Anfangsjahren des Miao-Fa-Zentrums Menschen die Fragen gestellt haben, ja, ob ich nicht mal ein mehrtägiges Retreat, also Meditationsseminar, anbieten könnte. Und dann habe ich mich umgeschaut und wenn man aber so Seminarhäuser mietet, dann ist das ja mit Vollverpflegung und das ist alles schon so ein Wochenende, kostet dann mehrere hundert Euro und das ist einfach für unsere Teilnehmer hier, für die meisten gar nicht erschwinglich. Und ich möchte halt auch nichts machen, wo nur Leute teilnehmen können, die sich das leisten können, sondern jeder soll die Gelegenheit haben, Buddhismus zu praktizieren. Und so war schon der Hintergedanke, ja, es wäre schön, irgendwann einmal noch so einen Ableger auf dem Land in einer schönen Umgebung zu haben, wo jeder mitmachen kann und wo man Retreats anbieten kann. Die zweite Anfrage war, dass ich immer mal wieder Nonnen kennengelernt habe, die keinen Ort hatten, wo sie leben können. Denn es gibt in Deutschland nur fünf buddhistische Klöster und davon ist eins ein Mönchskloster. Und die sind die meisten auch schon voll. Also wenn jemand schon diesen Weg eingeschlagen hat oder wenn jemand den Weg einschlagen möchte, dann haben die Nonnen nirgends, wo sie hingehen und praktizieren können. Und das war für mich dann der zweite Grund, dass ich gedacht habe, ja, es wäre gut, ein Kloster zu gründen, wo es diese Möglichkeiten gibt für Nonnen und auch für zukünftige Nonnenanwärterinnen, diesen Ort zu haben, um dort zu praktizieren. Und ja, das ist dann der Anfang. Der Anfang beginnt im Geist. Erstmal ist dieser starke Wunsch vorhanden, und dann wartet man einfach, was sich ergibt. Und dann hat eine reiche Chinesin uns eine Summe gespendet. Und das war natürlich nur ein kleiner Anfang, was Immobilien betrifft. Aber dann dachte ich, wow, da fängt es ja an. Und dann habe ich im Internet wieder nach Immobilien geschaut und mir einige Objekte angeschaut. Und dann war eine andere Taiwanesin, die dann gesagt hat, sie fährt nach Taiwan und sie könnte Fundraising für uns machen. Und sie bräuchte aber eine Objektbeschreibung und Bilder. Und da hatten wir uns noch gar nicht entschieden. Ich hatte eins angeguckt, was ich eventuell in Betracht gezogen hatte, was aber viel zu teuer war. Und dann habe ich aber, weil die Bilder wollte, habe ich der einfach davon die Bilder geschickt. Und dann fing die an, im großen Stil Fundraising zu machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und es ist einfach ins Rollen gekommen. Und dann kamen eben viele Spenden aus Taiwan, einfach von Buddhisten, die so begeistert sind, dass ich hier so ein Kloster aufbauen möchte. Und ja, dann kam das nächste Objekt einfach direkt auf uns zu. Ein Makler hat mich kontaktiert. Und dann fand ich, bin ich dahin gefahren, das war gut geeignet. Natürlich für mittellose Nonnen schien das eine große Summe zu sein, aber trotzdem habe ich mich dann darauf eingelassen und wir haben dann versucht, Kredite von den Banken zu bekommen, was nicht geklappt hat, weil wir ja eben nur auf Spendenbasis operieren. Und dann hat sich der Verkäufer darauf eingelassen, dass wir das in 10 Jahren langsam abzahlen. Und das war dann ein guter Deal. Und ja, so sind wir zu diesem Objekt gekommen. Und wir sind natürlich, wir haben es noch nicht abbezahlt. Und da sind auch einige bauliche Veränderungen notwendig gewesen. Wir haben so viel, wie es geht, mit den Freiwilligen hier aus Berlin dort renoviert und konnten dann auch relativ nach einigen Wochen das schon in Benutzung nehmen. Und dort lebt jetzt eine Nonne, die auch hier einfach aufgetaucht ist und einen Ort suchte. Ja, und jetzt machen wir dort eben, bieten wir dort Retreats an, alles auf Spendenbasis. Und ja, Menschen können immer noch was spenden. Und wir haben schon die Meditationshalle dort in einem großen Bauprojekt umbauen lassen, sanieren lassen. Und das ist jetzt ein schöner Ort geworden, der aber noch weiteren Aufbau dann braucht. Ja, und so läuft das dort, alles auf Spendenbasis.
Wahnsinn. Und wie groß ist es? Wie viele Leute könnten da unterkommen für ein Retreat?
Also, wir haben etwa im Sommer etwa 30 Plätze für Gäste. Ja, im Winter ein bisschen weniger, weil da so Hütten sind, die wir noch winterfest machen müssen. Also im Winter haben wir 21 Plätze im Moment.
Ja, du bietest ja so Schnupper-Retreats an, wo Leute, die sich mal damit auseinander, also die sich das mal kennenlernen wollen, die dürfen mal kommen für ein Wochenende oder ein paar Tage. Aber du bietest auch den Leuten an, wenn sie mal Klosterleben kennenlernen wollen, dass sie auch kommen können und da längere Zeit sich aufhalten, zusammen mit der Nonne, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Na, wir sind ja im Moment noch im Aufbau und eben wir hoffen, dass sich auch noch weitere Nonnen bei uns dann einfinden oder junge Frauen vielleicht auch diesen Lebensweg einschlagen möchten. Und im Moment ist es so, dass wenn ganz fremde Menschen kommen möchten, dass sie erstmal an so einem sogenannten Verdienstwochenende teilnehmen, wo man Verdienste, also gutes Karma ansammelt durch Mithilfe im Kloster und dann kann man noch mal ein paar Tage dranhängen und das Klosterleben so kennenlernen und dann sieht man weiter. Also es ist wichtig, sich gegenseitig erstmal kennenzulernen vor einem längeren Aufenthalt. Und dann bieten wir ja noch Meditationsretreats an in Gruppen, also immer so intensive Meditationszeiten, die, wo man sich auch vorher als Fremder anmelden kann.
Und die Nonnen, sind die deutschsprachig oder kommen die aus dem Tempel, aus dem du auch gekommen bist? Oder ist das?
Nein, also wir haben jetzt zwei Nonnen, die sind beides Deutsche. Und die sind jeweils, eine ist in der Theravada-Tradition, eine ist in der tibetischen Tradition, also das ist auch etwas in der buddhistischen Szene sehr Besonderes, dass wir eben harmonisch aus verschiedenen buddhistischen Traditionen zusammenleben können. Und das ist im Grunde auch in Deutschland zumindest einmalig.
Ja, vielen Dank für dieses wahnsinnig interessante Interview. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich dir so über die Schulter schaue, was du alles machst mit deinem Leben und was du alles manifestierst, ist unglaublich faszinierend. Und dieses Schlagwort unseres Kongresses, Wohlbefinden und Reichtum, höre ich bei dir raus, ist klarer, reiner Geist und der Rest folgt von selbst. Habe ich dich da richtig erfasst?
Ja, das kann man so sagen. Naja, zu dem reinen Geist gehören natürlich Qualitäten, also dass man eben bescheiden, selber bescheiden ist, nicht gierig ist, sondern großzügig ist und dass man eben ja, sich einsetzt für andere und nicht alles nur auf sich selber sein Ego bezieht.
Ja, toll. Ich glaube, das waren jetzt schon die Schlussworte. Ich möchte, bevor wir das Interview beenden, möchte ich euch sehr herzlich einladen. Wenn jemand sagt, das ist so faszinierend, was die Shifu Simplicity gesagt hat, wie können Sie mit dir Kontakt aufnehmen?
Ja, wir haben ja auf der Webseite sind unsere beiden Links, also entweder Miaofa-Zentrum, da ist auch eine E-Mail angegeben, oder Kloster Wassermond, da ist auch eine E-Mail angegeben. Und wir freuen uns natürlich über alle Interessenten und auch Besucher.
Ja, unterm Video haben wir auch deine Kontakt-E-Mail-Adresse angegeben, info@miaufa.com. www.ichbin-ich.de. Und wir werden auch einen Schnupper-Retreat-Kurs in dem Wassermond-Tempel verlinken.
Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank, liebe Shifu Simplicity. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe, alles Gute und mach weiter so. Ich weiß, dass du vielen, vielen Menschen in der Tiefe sehr hilfst. Du hast schon eine große Volksschaft in Berlin und es kommen Menschen mit ganz großen Problemen zu dir und du bist in der Lage, sie wieder in ihren Ruhepol zu bringen. Ich danke dir für deine Arbeit und wünsche dir weiterhin alles Liebe und alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Kongress. Ich freue mich, dass ich hier etwas teilen durfte. Musik